Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei der Rückgabe von Raubkunst geht es nicht zuletzt um Respekt, das sagt die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Sie ist eine der Expertinnen für Kunstraub- und Beutekunst, lehrt an zwei Universitäten in Berlin und Paris und sie untersuchte im Auftrag des französischen Präsidenten Macron zusammen mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felwine Sarr die Möglichkeit der Rückgabe von Kulturgütern französischer Museen an afrikanische Länder. Heute erscheint ein neues Buch von Benedikt Savoy. Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage, heißt es. Und ich freue mich, mit Benedikt Savoy darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, Frau Savoy. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie schauen ja in Ihrem Buch in die Geschichte, die Vorgeschichte unserer heutigen Raubkunstdiskussion und zeigen, dass dieser Diskurs eigentlich schon vor 40, 50 Jahren angefangen hat. Was war denn damals der Auslöser dafür?
Der Auslöser waren die Unabhängigkeiten im Plural vieler Staaten in Afrika 1960. Und im Zuge dieser Unabhängigkeitsbewegung kam die Vorstellung oder die Überzeugung auf und zur Sprache, dass man nur stark für die eigene Zukunft ist, wenn man die eigene Kultur kennt. Also intellektuelle Künstler sagten, wir haben jahrzehntelang unsere Sprache nicht wirklich sprechen dürfen, wir haben unsere eigene Kultur missschätzen, das sagt man nicht, also nicht schätzen gelernt, sondern es wurde uns immer gesagt, dass wir unzivilisiert sind etc. Jetzt wollen wir unsere eigene Kultur wieder erobern, in intellektueller, immaterieller, aber auch in materieller Hinsicht. Also wollen wir einen Teil, einen Bruchteil der Objekte zurückhaben, die in der Kolonialzeit uns weggenommen wurden.
Aber Sie zeigen dann, dass da ein Teil dafür gesprochen hat, ein anderer Teil, Sie sagten ja mal, die Umstände der Raubkunst seien wie ein Familiengeheimnis verdrängt worden. Und das ist ja damals auch wieder passiert. Mit was für Argumenten wurde denn die Debatte vom Tisch geschoben?
Ja, jetzt haben wir die Geografie gewechselt, den Standort.
Genau.
Wir sind jetzt in Europa durch Ihre zweite Frage. Und hier war das so, dass die Anfragen, die aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara ankamen, auf die Schreibtische von Museumsbeamten, es sind fast nur Männer oder nur Männer, zunächst diese Personen in Aufruhr versetzt haben. Die Museumsdirektoren wollten auf gar keinen Fall über Restitution nachdenken. Zunächst hieß es auch nur aus Afrika, wir wollen Dauerleihgaben, einige Objekte, um eigene Museen aufzubauen. Und das wollten die hier nicht. Und sie haben sich organisiert, die Museumsdirektoren, um eine, wie sie selber sagen, Abwehr von Restitutionsforderungen zu gewährleisten. Und diese Abwehr war sehr effizient hier.
Und Sie sagen ja, das sei eben die Geschichte einer postkolonialen Niederlage und zwar für beide, also eine geteilte Niederlage. Inwiefern, was hat zum Beispiel Europa dabei verloren?
Es ist eine Niederlage für Europa gewesen, weil der Impuls am Anfang ein sehr humanistischer war, ein sehr kultureller. Und es war aus heutiger Perspektive selbstverständlich, dass Staaten, die so lange so viel verloren haben, etwas zurückbekommen in dem Augenblick, wo sie selbstständig werden. Und da hat Europa den Augenblick sehr verpasst und das gekoppelt mit ja, demütigenden Haltungen, zum Beispiel gar nicht antworten auf solche Anfragen oder immer zu sagen, ja, aber es ist legal zu uns gekommen, also können wir nicht zurückgeben, statt in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ja, okay, es ist vielleicht unter damaligen Vorstellungen möglicherweise legal gewesen, dass wir euch ganze Dörfer abrauben, aber jetzt ist das für unsere Vorstellung nicht mehr top und wir geben zurück. Das hätten sie in den 70ern, 80ern machen können, die europäischen Staaten. Manche in Europa waren sehr stark dafür, zum Beispiel Hildegard Hambrücher hier in der Bundesrepublik, die Grande Dame des deutschen Liberalismus, hatte schon angekündigt, dass sie Restitution durchziehen will. Andere, also es war auch keine Sache von links oder rechts, sondern es gab Befürworter und die sind aber durch die Blockaden aus den Museen überstimmt worden und dann haben wir diese Debatte, diese erste, komplett vergessen.
Die Museen spielen da nämlich auch eine große Rolle, das zeigen Sie, das ist für die auch oft sehr unbequem bis heute, nicht?
Ja, die Museen haben, oder es liegt in ihrem Charakter, dass sie zum Konservieren da sind, also zum Sammeln an sammeln und nicht zum Zurückgeben. Das heißt, für Sie, für Museen, ist es grundsätzlich schwieriger als für andere Formen von Institutionen, sich zu verwandeln. Aber tatsächlich war es in diesem Fall so, dass Sie sich in Westdeutschland jedenfalls, und das ist sehr gut durch Archivmaterial belegt, sich Handreichungen gegeben haben, sich ganz klare Tipps gegeben haben, wie man diese Abwehrarbeit organisieren kann. Und diese Memoranden von damals gelten bis heute oder haben die Wirklichkeit von heute geschaffen. Beispiel, damals 1978 hieß es, wir veröffentlichen überhaupt keine Informationen mehr über das, was wir aus nicht-europäischen Ländern haben. Das machen wir nicht. Das würde, Zitat, Begehrlichkeiten wecken. Mhm. Und die Tatsache, dass wir heute keine gute Kenntnis über diese Bestände haben, hat ganz direkt damit zu tun. Es ist 50 Jahre lang gemauert worden und jetzt sind die Personen, die in den Museen arbeiten, andere Personen. Sie wollen möglicherweise auch die Sachen jetzt zugänglich machen, nur es ist 50 Jahre Arbeit verloren gegangen. Oder ja.
Sie schreiben da ein schönes Bild. Die Wucht, mit der das Thema heute viele Gesellschaften erschüttert, gleich der eines zurückkehrenden Bumerangs. Das ist ja ein starkes Bild. Was kommt denn da alles zurück?
Ja, es kommen diese unbequemen Wahrheiten zurück. Es kommt mit zehnfacher Schleuderkraft die Notwendigkeit, dass etwas passiert. Wir können nicht nach wie vor diese Anfragen, diese Bitten, diese Forderungen ignorieren. Jetzt muss gehandelt werden. Und es ist nicht die einzige Debatte, die es schon einmal gegeben hat. Wenn man an die Klimadebatte denkt, die gab es auch schon in den 70ern. Damals wären die richtigen Schritte fast ergriffen worden. Das ist nicht passiert. Und heute haben wir viel mehr sozusagen die Verantwortung, etwas zu tun. Und für die Kulturgüter, die aus ehemals kolonisierten Ländern kommen, ist es ähnlich. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht in das 21. Jahrhundert weiterschreiten, indem wir ignorieren, dass manche ihre Kulturgüter zurückhaben wollen.
Benedikt Savoy, Sie haben ja für die französische Regierung ein Gutachten erstellt, wie wir mit kolonialer Raubkunst umgehen sollen. Daraufhin hat Frankreich auch sich gesetzlich verpflichtet, Kulturgüter zurückzugeben. Und ich finde sehr interessant, dass der Untertitel dieses Berichts ja lautet, für eine neue Beziehungsethik zwischen Nord und Süd. Das heißt, die Frage der Restitution geht um viel mehr als nur um, also nur in Anführungszeichen, nur um Museumsfragen, nicht? Da geht es um ja, einen richtigen Mentalitätswechsel oder sowas?
Absolut. Also man hört manchmal, dass Restituieren bedeuten würde, sich von Europa aus gesehen, sich der Geschichte zu entledigen und einen Schlussstrich ziehen zu wollen. Das ist natürlich nicht der Fall. Restitutionen sind der Anfang einer neuen Art, miteinander umzugehen. Und diese neue Art ist eine Art des Verhandelns, des Überlegens, wie man gemeinsam unter Leitung sozusagen der eigentlichen Besitzer damit umgehen kann, wenn sie überhaupt noch mit Europäern darüber reden wollen, wie sie mit ihren Kulturgütern umgehen wollen, etc. etc. Und das ist auch eine fröhliche, eine freudige Angelegenheit. Es ist nicht alles ein Drama, wenn wir ganz entspannt sagen würden, okay, wir geben einen Teil dessen zurück und lass uns was daraus ein Fest machen, eine schöne Sache, dann könnte es passieren, aber wir sind weit davon entfernt.
Ja, Sie schreiben ja nämlich auch am Ende des Buchs, dass quasi unsere Museen ja so eine Art begehbare Schaufenster kolonialzeitlicher Aneignungspraktiken sind. Das ist wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht so bewusst. Man müsste ja da eigentlich mit viel mulmigeren Gefühlen ins Museum gehen. Fehlt es da auch an Aufklärung immer noch?
Ich weiß nicht, ob man mulmige Gefühle haben muss. Ich finde, wenn man es weiß, dass die Museen nicht nur Objekte ausstellen, die aus bestimmten Gegenden kommen, sondern wenn das Museum mit gleichzeitig erklärt, wie die Objekte gekommen sind, durch welche Hände, ist das nicht mulmig, sondern man fühlt sich ernst genommen und man wird besser, weil man aufgeklärter ist. Aufklärung bringt keine Mulmigkeit, Aufklärung bringt eigene Verortung und dann weiß man viel besser, wie man zu handeln hat. Also ich finde, wenn man keine mulmigen Gefühle haben will und dafür nicht aufgeklärt sein will, dann stimmt da was nicht. Also
haben Sie denn den Eindruck, dass seit Sie Ihren Bericht verfasst haben und überhaupt, dass sich da was in die richtige Richtung bewegt, dass da jetzt Fahrt aufgenommen wird?
Ja, sehr, sehr viel. Also die Tatsache, dass wir gerade darüber sprechen zum Beispiel, ist eine Sache, die in der Richtung geht. Es ist evident geworden, dass in der Zivilgesellschaft unter Studentinnen und Studenten, jüngeren Leuten, aber auch Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher ein sehr starkes Bewusstsein für die Geschichte dieser Sammlung sich entfacht hat. Sie haben vorhin erwähnt, dass Frankreich gesetzlich beschlossen hat, etwa 30 Objekte zurückzugeben. Das ist ein kleiner Anfang, aber es ist immerhin ein Anfang. Und hier in Deutschland gibt es Diskussionen auf höchstem Niveau. Museumsdirektorinnen, die neue Wege versuchen zu gehen. Es ist alles sehr hoffnungsvoll.
Dank Ihnen auch, denn Sie kämpfen ja schon seit vielen Jahren dafür, Benedikt Szabor. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Ich bedanke mich.
Und das neue Buch von Benedikt Szabor ist unter dem Titel Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage beim Verlag CH Beck erschienen.